NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. November 2000. Der Bundestag verabschiedet das Lebenspartnerschaftsgesetz.
Ja. War ja ein bisschen gehaucht.
Ja.
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 Nicht so genervt. Ja, soll ich für dich ja sagen?
Ja, haben wir gesagt, ja, natürlich, ja. Logisch. Nicht ein Vielleicht und nicht ein Nein, sondern ja.
Ja.
Ja. Ja.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Anwesende, ich freue mich, Sie alle im Standesamt Hamburg-Eimsbüttel anlässlich eines denkwürdigen Ereignisses begrüßen zu können, nämlich der allerersten Eintragung von bestehenden Partnerschaften in Deutschland.
Ja,
ja, ja.
So klang das erste Ja-Wort von homosexuellen Paaren vor einem Hamburger Standesamt im Mai 1999. Diese Zeremonie war damals eine kleine Sensation, obwohl sie eigentlich nur ein Symbol war. Die Heirat mit Rechten und Pflichten beschloss der Bundestag erst ein Jahr später. Schon viel früher hatte Pfarrer Hans Mörter in der evangelischen Lutherkirche in Köln solche Trauungszeremonien abgehalten.
Ich bin ja nun mal offizieller Kirchenmann und so haben wir einfach, also wir haben es in unserer Gemeinde heiß und innig diskutiert. Und was ich sehr erstaunlich fand, dass es um 1992, 1993 rum, Senioren in der Gemeinde, ne, die sagten dann bei irgendeiner Versammlung zu dem Thema mal, auch mit Volker Beck zusammen, wieso, wenn zwei Menschen sich gern haben und wenn die sich lieben, welches Recht haben wir denen zu verbieten, dass sie Ja zueinander sagen, und zwar öffentlich. Und da dachte ich, wow, super. Ne? Und da war der Knoten gelöst und wir haben gesagt, okay, wenn da welche sind, dann machen wir das, weil es dran ist.
1994 ist Hans Mörter einer der ersten Pfarrer, der in seiner evangelischen Kirche in der Kölner Südstadt ein homosexuelles Paar traut.
Vor allem denke ich an die Zeiten noch so Anfang der 90er Jahre zurück, wo Volker Beck mir als Bundestagsabgeordneter sagte, die SPD-Fraktion und die CDU EU-Fraktionen blockieren solch ein Gesetz. Die Grünen haben das ja schon lange irgendwo vorgeschlagen, mit der Begründung, dass also der beiden großen Parteien, die Kirchen seien dagegen. Und da würden noch Prozesse laufen. Und da dachte ich mir natürlich, das kann man beschleunigen.
Seine Devise.
Wo ist das Problem? Und wenn es da Menschen gibt, na klar, die können gerne kommen. Und dann kamen eben welche. Was ich damals nicht bedacht habe, war, dass das ja ein Gesetzesbruch war. Ich bin damit, bei meiner Kirchenleitung sagen wohl einige, dass ich der Kölner Kirchenkriminelle sei in der Rheinischen Kirche. Mich ehrt das eher, so als Kölner. Aber dass das so ein Riesentrara werden würde und dass es teilweise auch disziplinarisch ja ein bisschen turbulent um mich rum wurde, da hatte ich überhaupt nicht dran gedacht. Ne? Null. Also das, vielleicht hätte ich das wissen sollen, aber mir ging es um diese zwei Menschen, ne? Und dann auf einmal, was ist da für eine Welle losgetreten?
Als das Gesetz vor über 10 Jahren im Bundestag debattiert wurde, da ging es im Hohen Haus auch hoch her. So gab zum Beispiel die damalige bayerische Sozialministerin Barbara Stamm von der CSU zwar zu, dass es einen Anspruch auf Toleranz gäbe.
Doch daraus einen Anspruch auf Gleichstellung mit Ehe und Familie abzuleiten, ist verfassungsrechtlich höchst bedenklich, gesellschaftspolitisch verfehlt und familienpolitisch eine große Gefährdung.
Gegner befürchteten, das Lebenspartnerschaftsgesetz sei der Anfang vom Ende des besonderen verfassungsrechtlichen Schutzes der Ehe. Für sie stand das Privileg der Familie auf dem Spiel. Die SPD forderte dagegen, die Blockadehaltung aufzugeben. Das Hauptargument der Sozialdemokraten und der Grünen: die eingetragene Lebenspartnerschaft sorge für mehr Gerechtigkeit und Menschlichkeit in der Gesellschaft. Hamburgs damalige Justizsenatorin Lore Maria Peschel-Gutzeit von der SPD:
Man wertet doch nicht automatisch das eine ab, wenn man das andere nicht länger diskriminiert.
Mit den Stimmen von SPD und den Grünen gegen die Stimmen der CDU-CSU-Fraktion und der FDP war es dann heute vor 10 Jahren soweit. Homosexuelle dürfen sich offiziell zu ihrem Lebenspartner bekennen. Eine der ersten homosexuellen Eheschließungen nach dem neuen Gesetz fand in Bonn statt.
Ich rede von meinem Mann, genau wie er es auch tun wird. Ne?
Wir haben immer schon die letzten Jahre von meinem Mann geredet, also ich und er auch. Wir sind jetzt wirklich unheimlich glücklich, die Tage schon gewesen. wir können es sicherlich erst den Tagen danach richtig verarbeiten, was jetzt alles hier abläuft. Aber ich weiß, dass es so gut ist.
Ich denke, dass das vor 10 Jahren ein ganz großer Durchbruch war,
sagt die auf Familienrecht spezialisierte Rechtsanwältin Ulrike Fischer aus Köln.
Wir haben eigentlich alle darauf gewartet, dass sich etwas tut. Und das waren ja dann erste wichtige, aber dennoch zaghafte Versuche der Gleichstellung. Und seitdem hat sich die Rechtsprechung verändert. Lebenspartner, schwule und lesbische Paare gehören heute viel mehr zum Lebensalltag und dann auch zu unserem Juristenalltag dazu, als das früher der Fall war.
Ja, Leopardenlook, was wir trägt, sonst Löwenmähne, knöchellang, hinten geschlitzt.
Hab ein Pseudo-Versace-Oberteil, schwarz, gelb, Gold. Darüber hängt eine goldene Perlenkette. Und unten, ja, würde ich sagen, ist es so ein schwarzer Rock mit gelben Punkten drauf.
Eine Metropole der Lesben und Schwulen ist Köln. Das zeigt sich Jahr für Jahr beim Christopher Street Day. Dann feiern Hunderttausende rechts und links des Rheins den Tag mit einer riesigen Parade. Die Stadt hallt von stampfenden Technorhythmen. Überall sieht man Leder, Pumps, schrille Verkleidungen und natürlich viel, viel nackte Haut. So bunt ist die Stadt sonst nur zur 5. Jahreszeit.
Ja, ich denke, das ist hier wie Karneval, oder?
Ja, ich finde das ganz toll. Und ich bin auch jedes Jahr dabei und es wird immer größer und immer besser.
Ja, es sind alles Menschen, alle gleich.
Es ist interessant zuzusehen, mal mitzusehen in Wirklichkeit.
Ist okay.
Ich finde auch die Toleranz hier der Stadt, also die Leute gehen alle richtig mit, das ist wie Karneval und das ist super. Also mir gefällt das unheimlich gut.
Der CSD ist aber nicht nur laut und bunt, sondern auch politisch. Auf Transparenten werden immer wieder politische Forderungen laut. Und auf den weit über 100 Wagen fahren Jahr für Jahr auch viele Prominente mit, um ihre Solidarität zu zeigen. Zunehmend outen sich auch Promis wie der ehemalige Hamburger Bürgermeister Ole von Beust. Und Bundesaußenminister Guido Westerwelle gab sich erst kürzlich mit seinem Lebenspartner öffentlich das Ja-Wort. Doch viele Lesben und Schwule fühlen sich nach wie vor nicht anerkannt und benachteiligt.
Ist ja noch nie jemand früh morgens irgendwie aufgewacht und hat sich gefreut, dass er lesbisch ist. Oder auch noch nie eine Mutter hat geschrien, juppie, mein Sohn ist schwul.
Damit gerade junge Homosexuelle eine Anlaufstelle haben, gibt es zum Beispiel das Anyway in Köln. Es ist das erste schwul-lesbische Jugendzentrum in Deutschland.
Mein Onkel ist schwul, deswegen ist das auch also nicht was ganz Neues in der Familie, das Thema. Ja, meine Eltern haben gesagt, ja, das ist eine Phase, das hat man in der Pubertät mal. Aber es stört sie nicht. Die interessieren sich dafür und die wissen ja, dass ich im Anyway bin. Und die merken, dass ich mich hier sehr wohl fühle.
Erst 1969 wurde Homosexualität hierzulande entkriminalisiert. In vielen Staaten ist Homosexualität nach wie vor strafbar und im Iran droht dafür sogar die Todesstrafe. Trotz Lebenspartnerschafts- und Antidiskriminierungsgesetz stoßen auch hierzulande Schwule und Lesben immer wieder auf Unverständnis. Und manchmal werden sie sogar diskriminiert. Das zeigt zum Beispiel dieser Lehrer, der an einer Grundschule große Probleme mit der Schulleitung hatte.
So im Nachhinein würde ich halt schon auch sagen, das hatte vielleicht auch was mit meinem Schwulsein zu tun. Ich kann das natürlich nicht nachweisen, weil es nie so offen ausgetragen wird, so ein Konflikt. Kein Schulleiter würde mich angreifen in meinem Schwulsein. Aber ich glaube, auf dieser Ebene passiert auch eine ganze Menge den Kollegen, die sich als schwul outen oder wo es auch nur vermutet wird.
Zumeist sind es Paare mit langjährigen Beziehungen, die sich für die eingetragene Lebenspartnerschaft entscheiden. Und viele haben für dieses Recht auch hart gekämpft.
Und es bleibt ein Politikum. Und wir gehen hin und sagen dem Staat, hier, wir sind lesbisch, nimm uns verdammt nochmal wahr. Und das ist ja ein erneutes Outing. Und insofern finde ich, also jetzt, wo wir das dürfen, müssen wir das auch tun. Wir, die erste Generation. Ich denke, die nach uns, die können das gut sich überlegen, ob sie wollen oder nicht. Aber es ist jetzt an uns, Tacheles zu reden in diesem Staat und zu zeigen, dass das Abendland nicht untergeht.
wenn wir heiraten.
Ich möchte das ergänzen, das ist nicht nur jetzt irgendwie dem Staat abstrakt gegenüber, sondern auch wirklich eine ganze Menge Leuten, die nach wie vor die Klischees im Kopf haben, wenn sie an Homosexuelle denken. Und denen möchte ich wirklich was entgegensetzen.
Auch Vera und Judith waren schon lange ein festes Paar, als sie sich das Ja-Wort gegeben haben.
Gerade meine Eltern haben lange es schwer gehabt mit unserer Beziehung und waren dann schon recht gutwillig, würde ich mal sagen, haben aber nie, glaube ich, eine wirkliche Vorstellung davon gehabt, wie denn unsere Partnerschaft ist. Und erst in dem Moment, als wir irgendwann uns über Lebensversicherung unterhalten haben, also völlig banal, da wurden meinen Eltern erst klar, dass wir genauso eine Partnerschaft, eine Ehe, eine Vorehe führen, wie sie das auch tun.
Für Pfarrer Mörter ist das Lebenspartnerschaftsgesetz ein ganz klarer Fortschritt in Richtung Normalität.
Ja, wir sind bejaht. Mit unserer Partnerschaft, wir gehören zu dieser Gesellschaft dazu, wir sind ein Teil davon und sind daran akzeptiert einfach. Das ist normal. Das ist völlig normal.
Das Gesetz hat aber auch ganz praktische Vorteile für die lesbischen und schwulen Paare. Rechtsanwältin Ulrike Fischer.
Heute gibt es kaum noch Unterschiede zwischen der eingetragenen Lebenspartnerschaft und der Ehe. Man kann sagen, dass im Wesentlichen die Unterschiede sich im Familienrecht auf zwei Gesichtspunkte reduziert haben. Nämlich der eine liegt darin, dass Lebenspartner nicht gemeinsam ein Kind adoptieren können, im Gegensatz zu Ehegatten. Und dass Lebenspartner nicht gemeinsam die elterliche Sorge ausüben können.
Das bedeutet, der Lebenspartner hat nur das Recht, im Alltag mitzuentscheiden.
Das heißt, er darf nicht mitentscheiden, wenn es um die Frage geht, ob das Kind auf eine höhere Schule geht oder welche religiöse Erziehung es hat. Aber in Alltagsfragen, nämlich ob jetzt Nutella aufs Brot geschmiert wird oder Honig aus dem Bioladen, da darf mitentschieden werden oder wann das Kind ins Bett geht abends.
Wie Eheleute dürfen Lebenspartner einen Familiennamen tragen und eine Zugewinngemeinschaft bilden. Und im Falle eines Falles müssen sie auch für den Unterhalt des Partners aufkommen. Seit der Verabschiedung des Lebenspartnerschaftsgesetzes vor 10 Jahren hat sich viel getan. Ulrike Fischer.
Wir haben gerade im Sommer dieses Jahres eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wahrnehmen können, die besagt, dass Lebenspartner den Ehegatten im Erbschaftssteuerrecht gleichgestellt werden. Das war ein grobes Missverhältnis bis dahin.
Während Ehepaare einen Steuerfreibetrag von 500.000 Euro hatten, betrug der bei Lebenspartnern nur 5.000 Euro. Jetzt ist er gleich hoch. Ein Ehegattensplitting gibt es für Lebenspartnerschaften allerdings noch nicht. Doch viele Ungerechtigkeiten wurden in den letzten Jahren ausgeräumt.
Es gibt wirklich nur noch in Nuancen nicht unwichtige, weil es auch mit Geld zu tun hat und auch mit der Anerkennung dieser Beziehungen, aber doch wenige Ungleichbehandlungen. Eine sehr erfreuliche Entwicklung.
Ja, ja, ja.
Im Zeitzeichen erinnerten Anja und Doris Arp an das Lebenspartnerschaftsgesetz, das der Bundestag heute vor 10 Jahren verabschiedete. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den griechischen Dichter Yannis Ritsos.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.